Liebe Gemeinde, letzte Woche ging es um das Sommerloch. Und der Predigttext hat uns etwa 2600 Jahre zurückgeführt in die Zeit des Propheten Jeremia. Wir haben gehört, dass er Tag und Nacht weinen möchte, weil das Land und sein Volk untergehen. Das Land wurde schließlich erobert von den Babyloniern, Jerusalem und der Tempel zerstört. Sehr viele Bewohnerinnen und Bewohner wurden in die Verbannung, ins Exil, in die Fremde verschleppt nach Babylon. Heute sind wir 80 Jahre später dran. Wir sind in Jerusalem. Stellen wir uns vor, ein Mann namens Ruben liegt dort in seinem Garten auf einer Liege. Er ist erfüllt von Sommerfreude. Hören wir uns mal an, was er so zu erzählen hat. Ja, ich kann den Sommer wieder genießen. Denn mehrere Wunder sind geschehen. Vor 80 Jahren, da wurde unser Land zerstört, die Stadt zerstört, der Tempel zerstört. Und viele Leute haben damals gesagt, das war's. Unser Gott ist gescheitert, unser Glaube, unsere Religion, das ist nichts mehr wert. Da müssen wir uns von verabschieden. So wie immer wieder Religionen in der Menschheitsgeschichte untergegangen sind, so jetzt eben auch unser Glaube. Das war's, wir sind am Ende. Aber dann geschah ein Wunder. Mitten in Babylon, in dieser Zeit der Verbannung, traten plötzlich neue Propheten auf. Und die verkündeten zum Beispiel Hesekiel, in 70 Jahren werdet ihr wieder frei sein. Manche haben drüber gelacht, undenkbar. Aber so kam es. Der König, der persische König Kyros, hat uns erlaubt, wieder in unser Land zurückzukehren. Jetzt wird die Stadt erneuert. Der Tempel wird neu aufgebaut, die Stadtmauer neu errichtet. Ein Wunder. Mitten in der Niederlage, wo man gedacht hat, mit dem Gott ist nichts mehr los, hat er sich jetzt plötzlich als Sieger erwiesen. Man kann wieder in seinem Garten auf der Liege liegen im Sommer. Und auch jetzt schickt Gott wieder Propheten. Den Haggai zum Beispiel oder auch den Sacharja, den ich zuletzt getroffen habe und der gesagt hat, ja, das ist Gottes Neubeginn hier, was ihr seht. Gott fängt neu mit euch an. Aber dann habe ich ihm gesagt, dass ich auch eine Sorge habe. Ist das vielleicht auch wieder nur ein Neuanfang auf Zeit? Wir Menschen, wir werden ja nicht besser. Wird vielleicht die Stadt irgendwann wieder zerstört? Wird alles wieder von vorne losgehen? Ist das wirklich ein dauerhafter Neuanfang? Liebe Gemeinde, verlassen wir mal diesen Ruben und kehren ins Heute zurück. Es ist ja wirklich die Frage, ob wir Menschen im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende irgendwie besser geworden sind. Natürlich haben wir unglaublich uns entwickelt. Wir haben etwas im Bereich der Technik und Medizin und alles Mögliche. Was gab es da für gewaltige Fortschritte? Aber ist die Welt wirklich besser geworden? In Israel war es dann bei den Römern so, da wurde die Stadt wieder erobert, zerstört, der Tempel zerstört. Bis heute gibt es ihn nicht mehr. Dann war es wohl doch nur so ein kleines Zwischenhoch, was da damals angekündigt wurde. Und solche Zwischenhochs, die kennen wir. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann die Wirtschaft boomte, man dachte, jetzt wird's besser. Dann kam dieser Kalte Krieg, wo es Momente gab, wo man wirklich kurz vor einem Atomkrieg stand. Dann war das auch vorbei. Und jetzt erleben wir auch wieder eine Zeit, wo man denkt, na so dieses Zwischenhoch ist vorbei. Jetzt sind es irgendwelche unberechenbaren Herrscher oder auch das Klima, das uns so große Sorgen macht. Irgendwie schaffen wir es nicht, friedlich paradiesische Verhältnisse auf dieser Erde hinzubekommen. Das scheint aussichtslos zu sein. Wir liegen zwar immer wieder auf der Liege im Garten und dann sieht man auf den braunen Rasen und denkt, ha, irgendwas stimmt doch nicht. Aber nun haben wir heute einen Text von diesem alten Sacharja, der tatsächlich auch uns etwas angeht, wo man nicht sagt, hat er damals irgendwas gesagt, was geht's uns heute an? Denn Sacharja sagt etwas über das Ende der Welt, das Ende der Zeit. Und das betrifft ja nicht nur Israel vor 2500 Jahren, sondern auch uns. Ich lese aus Sacharja 14, die Verse 6 bis 9. An jenem Tag gibt es kein Sonnenlicht und die Gestirne am Himmel erlöschen. Es wird ein einzigartiger Tag sein, an dem es so dunkel bleibt wie in der Nacht. Doch am Abend erscheint neues Licht. Der Herr allein weiß, wann dies geschieht. In Jerusalem wird dann eine Quelle mit lebensspendendem Wasser entspringen. Es fließt zur einen Hälfte ins Tote Meer, zur anderen ins Mittelmeer. Die Quelle führt das ganze Jahr über Wasser, auch im Sommer versiegt sie nicht. Wenn jener Tag da ist, wird der Herr König sein über die ganze Erde. Alle werden erkennen, dass er der einzige Gott ist und nur noch seinen Namen werden die Menschen anrufen. Liebe Gemeinde, wir haben hier einen sogenannten apokalyptischen Text vor uns. Apokalyptisch, da denkt man automatisch an irgendwelche Katastrophen. Aber dieses Wort ist zunächst mal ein ganz neutraler Begriff. Er bedeutet eigentlich ursprünglich eine Decke wegziehen. Da sieht man irgendwas nicht und dann wird ein Vorhang weggezogen, dann sieht man, ach, was für schönes Wetter draußen. Oder diese Decke ist so eine Decke, die ja, wir immer haben, wir können ja nicht in die Zukunft blicken. Die Zukunft ist wie so eine Decke vor uns. Manchmal lichtet sie ein bisschen, aber so richtig weiß man nicht. Und jetzt wird hier einmal die Decke weggezogen. Und von Katastrophen ist hier überhaupt nicht die Rede. Nur schöne Dinge werden hier berichtet. Das Spannende an apokalyptischen Texten, es sind immer irgendwie geheime Botschaften versteckt. Also wer gern Krimis liest und so, der findet vielleicht auch in diesen apokalyptischen Texten immer irgendwie was Spannendes. Schauen wir einmal drei Aussagen in unserem Text ein wenig näher an. Zunächst wird gesagt, es wird ein Tag kommen, da wird es den ganzen Tag dunkel sein. Und erst am Abend wird es hell. Das ist ja eigentlich seltsam. Normalerweise ist ja tagsüber hell und abends wird es dunkel, also das genaue Gegenteil. Hier wird also alles auf den Kopf gestellt. Aber gerade das macht deutlich mit diesen Bildern, dass jetzt hier etwas grundlegend Neues geschieht. Nicht einfach eine Fortführung von dem, was wir jetzt seit Jahrhunderten haben. Der Abend ist ja im Judentum der Beginn des neuen Tages. Bei uns ist es offiziell Mitternacht, gefühlt ist es der Morgen, wo der neue Tag beginnt. Im Judentum ist der Abend der Beginn des neuen Tages. Und das heißt, wenn jetzt hier am Abend hell wird, Licht aufflammt, dann ist auch das ein Hinweis, hier geschieht etwas grundlegend Neues. Spannend an diesen apokalyptischen Texten ist, wenn man ein Geheimnis gelüftet hat, gibt es mit Sicherheit auch noch andere. Ich denke, wir finden auch in diesen alttestamentlichen Texten immer wieder auch geheimnisvolle Spuren, die hinweisen auf diesen Jesus, an den wir glauben. Im Kirchenjahr haben wir ja auch einen Tag, wo es eigentlich tagsüber weitgehend dunkel ist und am Abend wird es plötzlich hell. Das ist das Weihnachtsfest. Wenn man in Nordeuropa leben würde, in Nordskandinavien, dann würde man das noch viel mehr merken, weil da ist es wirklich am 24. den ganzen Tag dunkel. Und dann leuchten die Lichter am Abend. Ein Hinweis, dass dieser Jesus, mit diesem Jesus Gott ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen hat. Nicht nur ein neues Kapitel, ein ganz neues Buch angefangen hat, eine ganz neue Geschichte. Oder auch wenn wir die Kreuzigung von Jesus, wenn wir da lesen, dass es auch dunkel wurde, finster, 3 Stunden lang. Auch das macht deutlich, mit diesem Jesus beginnt etwas völlig Neues. Es geht nicht einfach immer alles so weiter. Und das Schöne ist, dass mit dem Kommen von Jesus diese Zukunft, die wir da lesen, die ist ja noch nicht da, aber mit diesem Jesus ist sie doch ein Stück weit schon hineingekommen in unsere Gegenwart. Sacharja in Kapitel 12 spricht auch einmal rätselhaft von einem Durchbohrten, auf den wir schauen sollen. Ich denke, auch das ist ein verborgener Hinweis auf diesen Jesus, der durchbohrt wurde. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ein zweites Bild ist, dass in Jerusalem eine Quelle entspringt. Und die fließt und da kann es noch so wenig regnen im Sommer, noch weniger als diesen Sommer, die Quelle wird nicht aufhören zu fließen. Und sie fließt im Osten, das wäre jetzt hier, ins Tote Meer und im Westen ins Mittelmeer. Das Tote Meer, eigentlich ist es ein See, heißt ja deshalb Totes Meer, weil der Salzgehalt so hoch ist, dass da Leben nicht möglich ist in diesem Toten Meer. Wenn jetzt aber da beständig, Stunde für Stunde, lebendig machendes Wasser in dieses Tote Meer hineinfließt, dann bedeutet das, jetzt ist Schluss mit dem Tod. Das Tote Meer wird zu einem lebendigen Meer. Neues Leben entsteht. Der Tod wird nicht das letzte Wort haben. Und das lebensspendende Wasser fließt auch ins Mittelmeer. Für uns ist ja das Mittelmeer heute eher ein romantisches Meer. Da fährt man ein bisschen mit dem Boot rüber, da macht man Urlaub, liegt am Strand und schaut sich die schöne Gegend an. In damaliger Zeit war das Mittelmeer allerdings kein romantisches Meer. Das Meer war für die Menschen eine Bedrohung. Wir haben es auch in den Psalmen gehört, da wird gesagt, in der Schriftlesung, der Herr ist König, er sorgt dafür, dass die Erde nicht wankt. Und dann kommen plötzlich Wassermassen. Sie begehren auf. Das sind keine schönen Wassermassen, sondern gottfeindliche Mächte, die da emporschießen, die das Leben zerstören wollen. Aber Gott thront über diesen Wassermassen. Sie können seine Macht nicht brechen. Das Meer ist also auch ein Bild für das Lebensbedrohliche, für das Böse, für das Gottfeindliche. Und nun sagt uns dieser Text, diese lebensspendende Quelle, dieses Wasser, wird zur Überwindung des Bösen und des Todes führen. Und auch da gibt es ja eine geheimnisvolle Brücke zu Jesus, denn Jesus greift das ja im Johannesevangelium Kapitel 4 auf, indem er sagt, er kann lebendiges Wasser schenken. Wer davon trinkt, wird nie mehr Durst haben. Da geht es jetzt natürlich nicht um diesen alltäglichen Durst, wo wir dann die Flasche Sprudel trinken oder so, sondern es geht um diesen Lebensdurst, den wir immer mal wieder spüren, dass wir denken, irgendwas fehlt doch noch. Es geht um die Stillung des Lebens durch, ein Bild auch für das ewige Leben bei Gott. Und das bedeutet, selbst wenn das Böse und der Tod immer wieder nach uns greifen und manchmal auch unser irdisches Glück zerstören und auch unser irdisches Leben zerstören, das ewige Leben und das ewige Glück kann uns niemand mehr rauben. Wer sich von diesem Jesus das lebendige Wasser schenken lässt, für den gilt das. Und das ist wahr. Es gibt ja diesen Spruch, wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Das ist auch ein zutiefst christlicher Satz, weil wir eben wissen, wenn diese Welt untergeht, ist nicht alles vorbei, sondern da kommt etwas Neues. Deshalb kann man auch völlig unsinnigerweise eigentlich noch mal einen Apfelbaum pflanzen. Oder man kann es auch anders sagen, wenn ich wüsste, heute geht die Welt unter, kann man trotzdem gelassen in seinen Garten gehen und sich auf die Liege legen. Weil ich weiß, in Jesus Christus ist mir das verbürgt. Zerbricht die irdische Sommerfreude, kommt die ewige Sommerfreude. Und deshalb kann ich mich auch entspannt zurücklehnen. Und noch ein drittes Bild. Gott wird als König aller Menschen bezeichnet. Auch das haben wir in der Schriftlesung in Psalm 93 auch gehört. Gott als König. Er wird einmal der wahre und einziger Herrscher sein für alle. Das klingt einerseits wunderbar, aber ja auch ein bisschen bedrohlich. Eigentlich ist es ja gut, dass es auf unserer Erde nicht einen einzigen Herrscher für alle gibt. Denn wer weiß, was das für einer wäre. Nachher ist es dieser nordkoreanische Diktator, der dann alles bestimmen kann. Das wäre ja eine Katastrophe. Es ist also die Frage, wer dieser König ist. Und auch hier ist es wieder wichtig, dass wir diese geheimnisvolle Beziehung zu Jesus entdecken. Gott ist ja König, indem er einen anderen König einsetzt. Das ist schon beim Propheten Hesekiel so, dass einmal gesagt wird, Gott ist König, und dann redet er plötzlich von einem anderen König, den er bringen, der kommen soll. Und in Sacharja 9, Vers 9 heißt es, ich denke, viele kennen das aus der Adventszeit oder auch vom Palmsonntag, wo es heißt, freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Er kommt arm und nicht stolz daher, denn er reitet nur auf einem Esel. Wir kennen das von Jesus, der auch auf einem Esel in Jerusalem einzog und damit deutlich machte, ich bin euer König, ich bin es. Aber ich bin nicht dieser sichtbare große König mit dem Schloss, mit den tollen Gewändern, sondern ich bin vor allem da zu finden, wo die Welt krankt, wo sie arm ist, wo Leid herrscht, wo die Schwachheit herrscht. Aber, und das sagt unser Text, das wird nicht immer so sein. Wir werden einmal auch die Stärke und Herrlichkeit Gottes, den Reichtum und die Freude richtig sichtbar sehen, spüren, schmecken. Und jeden Tag kommen wir diesem Tag, diesem besonderen neuen Tag, ein wenig näher. Ich finde es erstaunlich, wenn ich so Berichte lese, so aus Ländern, wo die Christen es denen nicht so gut geht, wo sie in ganz armen Verhältnissen leben oder wo sie verfolgt werden. Und immer wieder gibt es da dann so besondere Berichte, wo man merkt, Gott tut da Wunder. Immer wieder, nicht immer, aber immer wieder. Manchmal bin ich sogar ein bisschen neidisch, dass irgendwie wir so in unseren reichen, friedlichen Ländern manchmal denken, oh, man wird mal so ein paar Wunder Gottes erleben. Und dann gibt es andere Länder, da erleben die Menschen wirklich die Kraft Gottes. Aber ich will nicht neidisch sein, ich bin ja froh, dass wir es hier so gut haben oder noch so gut haben. Natürlich ist dieser Jesus König für uns alle und er liebt uns alle in gleicher Weise, aber er ist besonders ein König der Armen und Elenden. Und da finden wir in besonderer Weise. Wenn ich an meine Eltern denke, auch die haben diesen König der Armen besonders neu kennengelernt nach dem Unfalltod meines Bruders Mitte der 80er Jahre. Letztlich hat auch dies ihren Glauben vertieft. Dass Gott seinen einzigen Sohn für alle dahingegeben hat, das konnten sie plötzlich in viel tieferer Weise begreifen, dass da, was Gott da eigentlich tut, indem er das tut und was darin für eine unfassbare Liebe steckt. Zum Schluss noch eine wahre Geschichte. Kennen Sie Jessica Tatjana Long? Kennt die jemand? Jessica Tatjana Long? Eigentlich sollte sie, zumindest so ein paar sollten sie eigentlich kennen, denn diese junge Frau, die ist mittlerweile 30, soweit ich weiß, ist die erfolgreichste Schwimmerin aller Zeiten. Warum kennt man sie nicht? Nun, das hat einen ganz einfachen Grund, sie ist im Bereich des Behindertensports tätig. Und es ist ja so, wenn die Olympischen Spiele vorbei sind, dann kommen da zwar irgendwie noch so Paralympische Spiele, aber die guckt man ja nicht an. Das heißt, das sind so Dinge, da interessieren sich die meisten Menschen nicht dafür. Jessica Tatjana Long ist eigentlich eine Russin. Sie wurde aber als Baby in Sibirien zur Adoption freigegeben und von einem US-amerikanischen Paar adoptiert. Deshalb ist sie heute sozusagen offiziell Amerikanerin, aber von ihrer Herkunft eigentlich Russin. Ihre Behinderung ist, dass ihre Beine unterhalb der Knie enden. Und das bedeutete für sie als Kind und als Jugendliche natürlich, sie musste immer wieder kämpfen um ihren Wert und ihre Identität. Sie schreibt einmal, ich weiß noch, dass ich sehr wütend war. Ich weiß noch, dass ich nichts mit Gott zu tun haben wollte, der mich so gemacht hatte. Psalm 109, dass ich weiß, du hast mich wunderbar gemacht, damit konnte sie nichts anfangen. Ihren Wert holte sie sich über das Schwimmen. Sie hat, glaube ich, bei 4 Olympischen Spielen Goldmedaillen gewonnen. Im Sommer 2012 in London bei den Paralympischen Spielen hat sie 5 Goldmedaillen und 2x Silber gewonnen. Und dann passierte aber Folgendes, sie hat etwas gemerkt. Sie sagt, ich hatte gerade 5 Goldmedaillen gewonnen. Das Leben war großartig. Ich hatte einen Werbefilm mit Coca-Cola gemacht, aber ich fühlte mich leer, unzufrieden. Und ich fragte mich, warum eigentlich? Wie kann das sein? Ich meine, ich habe alles erreicht, was man in einer Schwimmerkarriere jemals erreichen konnte. Sie hat auch mehrere Weltrekorde geschwommen. Warum fühlte ich mich denn immer noch so leer? Sie war also in ein Sommerloch gefallen. Sie hatte alles Mögliche, aber diesen Durst nach wahrem Leben, der war bei ihr nicht gestillt worden. Aber in London besuchte sie dann einen Bibelkurs für Frauen. Sie machte sich also auf die Suche nach einem tieferen Sinn. Und dann hat sie es erlebt, dass sie aus dem Sommerloch herauskam und zur Sommerfreude gelangte. Ein Jahr später, im Sommer 2013, beginnt sie ein Leben mit Gott. Sie sagt heute, meine Identität ist in Jesus Christus. Nicht im Erfolg, nicht in meinem Aussehen oder was auch immer. Oder dass man tolle Menschen an seiner Seite hat, wo man sich wertvoll fühlt, dass man die Freundin von dem ist oder der Freund von der oder wie auch immer. Nein, meine Identität ist in Jesus Christus. Und sie sagt weiter, viele kennen diese Unzufriedenheit im Leben. Immer wieder klappt etwas nicht. Was du tust oder dir wünschst, es wird nie genug sein. Aber Gott ist genug. Wisse einfach, dass Gott auf dich wartet, mit offenen Armen auf dich wartet und er es nicht erwarten kann, dich als Teil seiner Familie zu haben. Amen.